Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Henrik.
Und ich bin Carmen. Heute wird's richtig spannend. Wir reden über antike Medizin. Also die große Frage, wie kam die Menschheit eigentlich von Götterstrafen und bösen Geistern zu Diagnosen und Skalpellen?
Und das ist tatsächlich ein Weg, der viel verschlungener war, als man vielleicht denkt. Medizin war in der Antike ja nicht einfach nur Heilkunst, sie war immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, ihrer Werte, ihres gesamten Weltbilds. Und die Wurzeln von dem, was wir heute kennen, die liegen weit vor den Griechen und Römern.
In Mesopotamien, also dem Land zwischen Euphrat und Tigris, da finden wir die frühesten Spuren. Und da muss man sich halt klar machen, Krankheit war für die Menschen keine biologische Fehlfunktion. Wenn du krank wurdest, dann hatte ein Gott dich gestraft. Oder ein böser Geist hatte von dir Besitz ergriffen. Die Behandlung war entsprechend eine Mischung aus Gebeten, Beschwörungen und Heilpflanzen.
Und die Heilpflanzen waren gar nicht so simpel, wie man meinen könnte. Die Sumerer kannten bereits Opium, das sie wohl als Freudenpflanze bezeichneten. Dazu Bockshornklee, Lakritze. Die Assyrer haben sogar Cannabis für medizinische Zwecke auf Keilschrifttafeln dokumentiert, so um 650 vor unserer Zeitrechnung. Gegen Leibschmerzen oder gegen Geister, wie sie Depressionen nannten.
Also keine reinen Zauberdoktoren. Die hatten durchaus ein pharmakologisches Repertoire, das auf Erfahrung basierte. Auch wenn die Erklärungsmodelle für uns heute fremd wirken. Die Praxis war oft weiter als die Theorie.
Und wenn wir dann nach Ägypten schauen, da wird's richtig faszinierend. Weil die Ägypter das Ganze auf ein völlig anderes Niveau gehoben haben.
Der Papyrus Ebers, datiert auf ungefähr 1550 vor Christus, ist eine der ältesten medizinischen Sammelhandschriften überhaupt. Über 20 Meter lang, fast 900 Rezepturen. Da stehen Behandlungen für Verdauungsprobleme drin, für Verbrennungen, Kopfschmerzen, gynäkologische Beschwerden.
Und was viele nicht wissen, es gab nicht nur den einen Papyrus. Der Papyrus Edwin Smith zum Beispiel, der ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ein reines Chirurgiehandbuch mit 48 dokumentierten Fällen von Verletzungen. Systematisch aufgebaut. Mit Untersuchung, Diagnose, Behandlung und Prognose. Und das Bemerkenswerte daran, da kommt kaum Magie vor. Der Text ist erstaunlich empirisch für seine Zeit.
Und die ägyptischen Ärzte waren bei der Wundversorgung echt erstaunlich weit. Wunden reinigen, Honig auftragen, der tatsächlich antibakteriell wirkt. Vernähen, Verbände anlegen. Der Edwin Smith Papyrus beschreibt das alles sehr nüchtern und methodisch.
Es gibt auch vereinzelte Belege für Trepanationen, also Schädelöffnungen. An manchen Mumien sieht man Heilungsspuren, was auf Überleben hindeutet. Allerdings war das in Ägypten deutlich seltener als etwa in den Anden, wo über 3000 Fälle dokumentiert sind.
Was auf eine beachtliche chirurgische Kompetenz hindeutet. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie viel anatomisches Wissen hatten die Ägypter eigentlich durch die Mumifizierung gewonnen?
Das ist ein verbreiteter Gedanke, aber da muss man vorsichtig sein. Die Einbalsamierer hatten zweifellos funktionales anatomisches Wissen. Die wussten, welche Organe sie entfernen mussten. Das Herz blieb bewusst drin, weil es beim Totengericht gewogen werden sollte. Lunge, Leber, Magen, Gedärme und auch die Nieren kamen in die Kanopen. Ab dem Neuen Reich war das die Standardpraxis.
Aber Einbalsamierer und Ärzte waren wohl getrennte Berufsgruppen. Ob das Wissen tatsächlich direkt in die medizinische Praxis geflossen ist, das ist nicht so eindeutig, wie man gerne annehmen würde.
Ein wichtiger Punkt. Praktisches Können und theoretisches Verständnis sind halt zwei verschiedene Dinge. Die einen konservieren Körper für die Ewigkeit, die anderen versuchen sie am Leben zu halten.
Was mich dabei immer fasziniert hat, ist die Stellung der Ärzte in diesen frühen Gesellschaften. In Griechenland zum Beispiel, da galten Ärzte anfangs als Handwerker, die sogenannten Demiurgoi, ähnlich wie Schmiede oder Zimmerleute.
Wobei man da aufpassen muss mit der Bewertung. Handwerker hatten in der griechischen Antike nicht unbedingt den niedrigen Status, den wir heute mit dem Wort verbinden. Die medizinische Kunst wurde als Familienhandwerk weitergegeben, von Generation zu Generation. Und schon im 6. Jahrhundert vor Christus gab es öffentlich bestellte Gemeindeärzte, die von der Stadt bezahlt wurden.
Also weniger eine Abwertung als vielmehr eine Einordnung in eine praktische Berufskategorie. Der große Wandel kam dann erst mit der systematischeren Herangehensweise. Als Medizin sich von reiner Erfahrungsweitergabe zu einer Disziplin mit theoretischem Fundament entwickelte. Aber das ist dann schon das nächste Kapitel.
Und ein ziemlich spannendes dazu. Denn wenn wir uns anschauen, was allein in Mesopotamien und Ägypten schon an Grundlagen gelegt wurde, dann wird klar, die Griechen haben nicht bei Null angefangen. Die hatten ein enormes Erbe, auf dem sie aufbauen konnten.
Das Spannende daran ist ja, diese Mischung aus rationaler Beobachtung und religiöser Deutung, die hat sich über Jahrhunderte gehalten. Das war kein Schalter, der umgelegt wurde. Beide Ansätze existierten nebeneinander, teilweise sogar in derselben Behandlung. Und jetzt wird's spannend, weil wir zu einem Phänomen kommen, das ich persönlich total faszinierend finde. Asklepios, der griechische Gott der Heilkunst. Und seine Tempel, die Asklepieia. Die waren keine reinen Gebetsstätten. Das muss man sich halt klar machen. Das waren richtige Heilzentren.
Und zwar mit einem Konzept, das aus heutiger Sicht erstmal kurios klingt. Der Inkubation. Das Wort kommt vom lateinischen incubare, also ausbrüten. Die Kranken kamen zum Tempel, durchliefen erstmal Reinigungsrituale an den Tempelbrunnen, brachten Opfergaben dar. Und dann legten sie sich im sogenannten Abaton schlafen. Das war ein abgetrennter heiliger Raum und da hoffte man auf einen heilenden Traum, in dem Asklepios persönlich erscheint.
Das Abaton war kein luxuriöser Ort. Die Patienten bekamen ein einfaches Lager auf dem Boden zugewiesen. Aber das Wesentliche ist, was nach dem Tempelschlaf passierte. Priester deuteten die Träume und übersetzten die göttlichen Anweisungen in ganz konkrete Maßnahmen. Diätempfehlungen, Bäder, Salbungen, manchmal sogar chirurgische Eingriffe. Das war also keine reine Mystik. Da steckte ein therapeutisches System dahinter.
Und das bekannteste dieser Heiligtümer war Epidauros auf der Peloponnes. Dort hat man 4 große Steinstelen gefunden mit insgesamt 70 erhaltenen Heilungsberichten, den sogenannten Iamata. Da stehen Namen drauf, Krankheiten, Behandlungsverläufe, im Grunde antike Patientenakten.
Aus dem 4. Jahrhundert vor Christus übrigens. Da wurden Fälle von Blindheit dokumentiert, Lähmungen, Blasensteine. Und wenn man sich das nüchtern anschaut, dann sieht man, die Priester dort haben auch rationale Behandlungsmethoden angewendet. Religiöse und medizinische Praxis existierten unter einem Dach.
Was natürlich die Frage aufwirft, ob die Priester nicht auch sowas wie frühe Therapeuten waren. Die Traumdeutung hatte ja durchaus eine psychologische Komponente. Du kommst als Kranker, du durchläufst ein Ritual, du wirst in einen besonderen Bewusstseinszustand versetzt und dann wird dein Traum als Heilungsanweisung interpretiert. Suggestion und Placebo-Effekt waren da sicherlich am Werk, auch wenn man das damals natürlich nicht so benannt hätte.
Und parallel zu der Tempelmedizin gab es auf einer ganz anderen Ebene die Wurzelschneider, die Rizotomoi. Das waren frühe Kräuterkundige, die Heilpflanzen sammelten und verarbeiteten. Deren Wissen wurde mündlich weitergegeben, von Generation zu Generation. Die standen gesellschaftlich eher am unteren Ende der heilkundigen Hierarchie. Aber ihr pharmakologisches Wissen war die Grundlage für alles, was danach kam.
Und dann kommt der eigentliche Paradigmenwechsel. Wobei, Wechsel ist vielleicht das falsche Wort, weil dieser Übergang graduell verlief. Aber in Milet, an der kleinasiatischen Küste, da begannen die Naturphilosophen, die Vorsokratiker, nach natürlichen Erklärungen zu suchen. Thales postulierte Wasser als Urstoff. Anaximander sprach vom Apeiron, dem Unbegrenzten. Anaximenes von der Luft als Grundprinzip.
Und das Entscheidende daran war ja nicht die einzelne Theorie, sondern
die Methode, die Idee, dass man natürliche Phänomene durch natürliche Ursachen erklärt und nicht durch göttlichen Willen. Und speziell Anaximanders Konzept der Gegensätze, heiß und kalt, feucht und trocken, das floss später direkt in die medizinische Theorie ein.
Genau das Denken in Gegensatzpaaren und Gleichgewichten hat dann die Grundlage geliefert für das, was Hippokrates und seine Schule später systematisiert haben. Aber, und das muss man betonen, dieser Übergang war kein linearer Fortschritt. Auch nach den Vorsokratikern, auch nach Hippokrates, blieb die Tempelmedizin populär. In der breiten Bevölkerung war Asklepios weiterhin die erste Anlaufstelle.
Und das über Jahrhunderte. Die Asklepia in Epidauros, in Pergamon, in Kos, die florierten parallel zur rationalen Medizin. Das ist kein Entweder-Oder gewesen, sondern ein Nebeneinander.
Und teilweise sogar ein Miteinander. Galen zum Beispiel, Jahrhunderte später, der war ein klarer Verfechter der rationalen Medizin. Hat aber die psychologische Wirksamkeit religiöser Praktiken durchaus anerkannt. Da ging es immer um Pragmatismus, nicht um Dogma.
Und wenn man ehrlich ist, diese Koexistenz ist auch gar nicht so fremd. Auch heute suchen Menschen Heilung auf sehr unterschiedlichen Wegen, manchmal parallel. Der Mensch ist da, konsequent, inkonsequent.
Übrigens, wenn euch das Thema genauso fesselt wie uns, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das hilft uns wirklich, mehr solcher Inhalte zu produzieren.
Eines ist jedenfalls klar, die Leistung der Vorsokratiker und der frühen rationalen Denker war enorm. Sie haben einen Denkraum eröffnet, in dem Beobachtung und Logik wichtiger wurden als Offenbarung und Tradition. Und der Denkraum führt uns dann direkt zu Hippokrates und seiner Schule.
Die dann versucht haben, das Ganze wirklich zu systematisieren. Von der Beobachtung einzelner Fälle hin zu einer übergreifenden Theorie von Gesundheit und Krankheit. Aber das ist dann wirklich eine Geschichte für sich.
Ein Name, den wirklich jeder kennt, wenn es um antike Medizin geht, Hippokrates von Kos, geboren um 460 vor Christus. Der Vater der Medizin, wie er gerne genannt wird. Aber da muss man differenzieren, denn Hippokrates hat die Medizin ja nicht erfunden.
Seine eigentliche Leistung war, er hat vorhandene Ansätze systematisiert und in einen methodischen Rahmen gegossen. Die Idee, dass man Krankheiten beobachtet, dokumentiert und nach natürlichen Ursachen sucht, die gab es vorher schon. Aber Hippokrates und seine Schule haben draußen System gemacht.
Und das Stichwort Schule ist wichtig. Die Hippokratische Schule auf Kos war eine Ausbildungsstätte mit genauer Beobachtung und Dokumentation als Kernprinzip. Die Ärzte dort haben Krankheitsverläufe penibel aufgeschrieben, mit Symptomen, zeitlichem Verlauf, Wendepunkten. Das war im Grunde der Beginn der klinischen Fallbeschreibung, wie wir sie heute kennen.
Und aus der Schule ist das Corpus Hippocraticum entstanden, eine Sammlung von rund 60 medizinischen Schriften, die über einen Zeitraum vom 5. bis ins 2. Jahrhundert vor Christus verfasst wurden. Der Hauptteil entstand dabei zwischen 430 und 350, also in nur etwa 80 Jahren.
Das Faszinierende daran, die wenigsten dieser Texte stammen tatsächlich von Hippokrates selbst. Da haben Schüler, Nachfolger, Ärzte aus verschiedenen Schulen beigetragen, auch aus der konkurrierenden knidischen Schule. Das Ganze wurde dann wohl ab dem 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria als Sammlung zusammengefasst.
Und trotzdem wurde alles unter seinem Namen überliefert. Das war weniger Betrug als vielmehr, Markenbildung, wenn man so will. Hippokrates war die Autorität. Der Name bürgte für Qualität. Und inhaltlich sind da echte Perlen dabei. Die Epidemienbücher mit regionalen Krankheitsbeobachtungen, das Prognostikon zur Vorhersage von Verläufen, die Aphorismen als medizinische Merksätze.
Dazu kam natürlich die Vier-Säfte-Lehre, die Humoralpathologie. Das war das zentrale Konzept. Die Idee war, der menschliche Körper besteht aus vier Grundsäften: Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle. Und Gesundheit, das war das Gleichgewicht der vier Säfte. Krankheit entstand, wenn das Gleichgewicht gestört wurde, wenn in Saft Überhand nahm oder zu wenig vorhanden war.
Und daraus leiteten sich dann die Behandlungsmethoden ab. Wenn zu viel Blut das Problem war, dann machte man zur Ader. Wenn zu viel Schleim, dann versuchte man ihn durch Abführmittel oder Brechmittel auszuleiten. Die gesamte Therapie zielte darauf ab, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Das Ambivalente an der Theorie, aus heutiger Sicht wissen wir, dass die Vier-Säfte-Lehre falsch ist, schwarze Galle als eigenständige Körperflüssigkeit existiert nicht, aber man muss das im Kontext sehen. Das war der erste systematische Versuch, Krankheit nicht als individuelle Götterstrafe zu erklären, sondern als ein allgemeines Prinzip, das auf alle Menschen anwendbar ist. Ein Modell, das Vorhersagen erlaubte. Das war ein enormer intellektueller Sprung.
Und der Sprung hat sich gehalten. Über 2000 Jahre lang war die Humoralpathologie das vorherrschende Krankheitsmodell in der westlichen Medizin. Erst im 18. 19. Jahrhundert wurde sie durch die Zellularpathologie und die Keimtheorie abgelöst. Das ist eine unglaublich lange Halbwertszeit für eine Theorie, die im Kern falsch war.
Und dann kommen wir zum Hippokratischen Eid. Wobei, der ist wahrscheinlich gar nicht von Hippokrates selbst. Der Eid entstand wohl um 400 vor Christus im Umfeld der Schule. Aber die Autorschaft ist unklar.
Was drin steht, ist allerdings bemerkenswert. Da wird geschworen bei Apollon, Asklepios, Hygieia und Panakäa. Also der Rahmen ist noch vollständig religiös.
Aber der Inhalt ist teilweise erstaunlich modern. Schweigepflicht. Was der Arzt bei der Behandlung erfährt, darf nicht nach außen dringen. Verbot, tödliche Gifte zu verabreichen. Selbst wenn der Patient darum bittet. Also ein Verbot aktiver Sterbehilfe. Das sind Prinzipien, die in der medizinischen Ethik bis heute eine Rolle spielen.
Und dann gibt's da diese eine Passage, die aus heutiger Sicht zunächst irritiert. Das Verbot, Blasensteine zu operieren. Der Wortlaut sagt sinngemäß: Ich werde niemals Kranke schneiden, die an Blasenstein leiden, sondern dies den Männern überlassen, die dieses Gewerbe versehen. Und das Wort Gewerbe ist hier der Schlüssel.
Weil es auf eine Spezialisierung hindeutet. Die Lithotomisten, also die Steinschneider, waren eine eigene Berufsgruppe. Fahrende Spezialisten, die von Stadt zu Stadt zogen und diese eine extrem riskante Operation durchführten. Der Eid galt für die hippokratischen Ärzte, die sich auf Diätetik und innere Medizin konzentrierten. Die haben gesagt, Chirurgie, zumindest die gefährliche, das überlassen wir den
Spezialisten. Im Grunde eine frühe Form der Arbeitsteilung in der Medizin. Was uns heute selbstverständlich erscheint, der Unterschied zwischen Internist und Chirurg, das zeichnet sich hier schon ab.
Und was aus dem Eid geworden ist, das ist auch interessant. 1948, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der Weltärztebund die Genfer Deklaration verabschiedet. Ein modernes ärztliches Gelöbnis, das auf dem Hippokratischen Eid aufbaut, aber eben säkular formuliert. Keine Götteranrufung mehr, dafür Patientenautonomie, Menschenrechte. Und seit der letzten Überarbeitung 2017 sogar ärztliche Selbstfürsorge.
Also von Apollon und Asklepios zu Menschenwürde und Patientenrechten. Aber der Kern, dass Ärzte eine ethische Verpflichtung haben, die über reine Behandlung hinausgeht, der ist in 2400 Jahren nicht verloren gegangen. Und das ist letztlich die eigentliche Leistung der Schule. Nicht nur eine Methode der Beobachtung, sondern auch einen ethischen Rahmen geschaffen zu haben, an dem sich Ärzte bis heute orientieren. Alexandria. Das ist echt ein eigenes Kapitel in der Geschichte der Medizin. Nach Alexander dem Großen entstand dort unter den Ptolemäern ein Wissenszentrum, das alles übertraf, was es vorher gab.
Und der Kern davon war das Museion, das man sich nicht als Museum im heutigen Sinne vorstellen darf. Das war ein staatlich gefördertes Forschungskollegium für zahlreiche Gelehrte mit Wohnraum, Laboren, Forschungseinrichtungen. Die konnten sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren, finanziert von der Krone.
Und dazu kam die berühmte Bibliothek, die medizinische Schriften aus der gesamten hellenistischen Welt zusammentrug. Aus Griechenland, aus Ägypten, aus Mesopotamien. Das Zusammenführen von Wissen aus verschiedenen Kulturen, das war einer der Schlüssel. Aber der eigentliche Durchbruch lag woanders.
Im klassischen Griechenland war die Sektion menschlicher Leichen nämlich tabu. Da galt der Leichnam als unantastbar. Aber im hellenistischen Alexandria unter den Ptolemäern, da wurde das anders gehandhabt. Ärzte wie Herophilos und Erasistratos bekamen Zugang zu menschlichen Körpern für systematische anatomische Forschung. Und das hat alles verändert.
Die beiden, Herophilos von Chalkedon und Erasistratos von Chios, wirkten beide im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria und gelten als Begründer der wissenschaftlichen Anatomie.
Herophilos war dabei derjenige, der wirklich systematisch sezierte. Er hat als erster das Gehirn detailliert beschrieben, Groß- und Kleinhirn unterschieden, die Hirnhäute dokumentiert, die Ventrikel. Und dann hat er was gemacht, das enorm mutig war. Er hat Aristoteles widersprochen. Aristoteles, die größte intellektuelle Autorität seiner Zeit, war überzeugt, dass das Herz der Sitz des Denkens ist. Herophilos sagte, nein, es ist das Gehirn.
Und er konnte es belegen. Durch seine Sektionen konnte er zeigen, dass die Nerven vom Gehirn ausgehen, nicht vom Herzen. Er baute dabei auf früheren Erkenntnissen auf. Praxagoras hatte schon Arterien und Venen unterschieden und beschrieb systematisch ihre Merkmale, wie die unterschiedliche Wandstärke. Er erkannte auch die Bedeutung des Pulses für die Diagnostik und soll sogar eine Wasseruhr verwendet haben, um die Pulsfrequenz bei Patienten zu messen.
Und Erasistratos hat die Arbeit dann weitergeführt und in eine andere Richtung erweitert. Die Herzklappen hat vor allem Herophilos beschrieben. Erasistratos baute darauf auf und erkannte, dass sie den Fluss in eine Richtung lenken. Er unterschied klar zwischen sensorischen und motorischen Nerven, also zwischen Nerven, die Empfindungen weiterleiten und solchen, die Muskelbewegungen steuern.
Und er entwickelte eigene Theorien zur Blutbewegung, wobei er irrtümlich glaubte, Arterien transportieren Pneuma. Also Luft statt Blut. Ein echter Vorläufer des geschlossenen Kreislaufs war das also noch nicht. Den hat erst Harvey 1628 entdeckt.
Und die Genauigkeit der Beschreibungen war so hoch, dass viele davon bis in die Renaissance Bestand hatten. Fast 1800 Jahre lang. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Allerdings gibt es da auch eine dunkle Seite, die man nicht verschweigen sollte. Der römische Autor Celsus, der im 1. Jahrhundert nach Christus schrieb, berichtet, dass Herophilos und Erasistratos nicht nur Leichenöffnungen durchführten, sondern auch Vivisektionen, also Sektionen an lebenden Menschen, an zum Tode verurteilten Verbrechern, mit Genehmigung der ptolemäischen Herrscher.
Und da muss man vorsichtig sein mit der Einordnung. Celsus ist unsere Hauptquelle dafür und er schrieb rund 300 Jahre nach den Ereignissen. Die Originalwerke von Herophilos und Erasistratos sind verloren. Moderne Historiker halten den Bericht für plausibel, weil manche der anatomischen Erkenntnisse, gerade bei Nerven und Blutgefäßen, sich an Leichen allein schwer gewinnen lassen. Aber gesichert ist es nicht im strengen Sinne.
Es bleibt ein antiker Bericht, der durchaus eine Agenda haben kann. Tertullian, ein frühchristlicher Autor, hat das später aufgegriffen und Herophilos als schlechter bezeichnet. Da mischen sich Fakten mit moralischer Verurteilung.
Was bleibt, ist ein echtes ethisches Dilemma. Falls die Vivisektionen tatsächlich stattfanden, dann hat das Wissen, das daraus gewonnen wurde, jahrhundertelang Menschenleben gerettet. Aber der Preis dafür waren Verbrechen an den Verurteilten. Und das ist eine Spannung, die sich nicht auflösen lässt.
Und die sich in der Medizingeschichte immer wieder zeigt. Wie weit darf Forschung gehen? Ab wann wird der Preis für Erkenntnis zu hoch? Das sind Fragen, die bis heute aktuell sind.
Okay, zurück zur Wirkungsgeschichte. Unbestritten bleibt nämlich, unabhängig von der Kontroverse, war die alexandrinische Schule ein Wendepunkt. Die empirische Herangehensweise. Der Fokus auf direkte anatomische Beobachtung statt reiner Theorie. Das hat die Grundlage gelegt für alles, was in der römischen Medizin danach kam. Ohne Herophilos und Erasistratos hätte auch Galen später völlig anders gearbeitet.
Oder gar nicht. Galen hat sich massiv auf ihre Vorarbeiten gestützt. Obwohl er selbst, Jahrhunderte später in Rom, keine menschlichen Leichen mehr sezieren durfte. Und auf Tieranatomie ausweichen musste. Was dann wiederum zu seinen eigenen Irrtümern führte. Aber das ist dann wirklich das nächste Kapitel. Bei den Römern gibt es einen Punkt, der oft übersehen wird. Wenn wir von römischer Medizin sprechen, dann waren die meisten prominenten Ärzte im Römischen Reich gar keine Römer. Galen kam aus Pergamon, das liegt in der heutigen Türkei. Dioskurides war Grieche. Soranus stammte aus Ephesos. Die Römer haben griechisches medizinisches Wissen nicht nur übernommen, sie haben griechische Ärzte importiert.
Und das passt zur generellen römischen Mentalität. Die Römer waren Pragmatiker. Sie haben geschaut, was funktioniert, und das übernommen. Asklepios wurde in Rom als Aesculapius verehrt. Das griechische Theoriegebäude blieb erhalten. Aber die Römer haben den Fokus verschoben. Weniger Philosophie, mehr Anwendung. Weniger, warum wird jemand krank, mehr, wie kriegen wir den Soldaten wieder auf die Beine.
Und der Mann, der den Pragmatismus mit griechischer Theorie verschmolzen hat, war Galen von Pergamon. Geboren um 129 nach Christus. Gestorben irgendwann zwischen 199 und 216. Da ist die Forschung sich nicht einig. Der war, naja, man kann es nicht anders sagen, der einflussreichste Arzt der gesamten Antike. Seine Schriften deckten nahezu jedes Feld der Medizin ab. Von der Anatomie über die Pharmakologie bis zur Diätetik.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und Galens Karriere begann an einem Ort, der für einen angehenden Arzt ideal war. Auch wenn das makaber klingt. Mit Ende 20 wurde er Gladiatorenarzt in Pergamon, am dortigen Asklepios-Heiligtum. Etwa 4 Jahre lang, von 157 bis 161 nach Christus, versorgte er verletzte Gladiatoren. Und er selbst behauptete später, in seinem ersten Jahr so erfolgreich gewesen zu sein, dass keiner seiner Patienten starb. Klassische Selbstdarstellung, wie sie unter antiken Ärzten üblich war.
Das Besondere daran, Galen bezeichnete die Wunden der Gladiatoren als Fenster in den Körper. Weil er an lebenden, verletzten Menschen Einblicke in Organe und Gewebe bekam, die ihm sonst verschlossen blieben. Wurde die Gladiatorenarena paradoxerweise sein Anatomiesaal.
Und als er dann nach Rom ging, hatte er einen Erfahrungsschatz, den kaum ein anderer Arzt vorweisen konnte. Er verband die Humoralpathologie mit seinen anatomischen Kenntnissen und schuf ein umfassendes medizinisches System. Er führte Tierexperimente durch, sezierte Affen, Schweine, Hunde und übertrug die Ergebnisse auf den Menschen.
Und genau da liegt das Problem. Wie vorhin erwähnt, arbeitete er wegen des Sektionsverbots hauptsächlich mit Berberaffen. Und die Anatomie von Affen und Menschen unterscheidet sich in wichtigen Details. Er beschrieb die menschliche Leber als 5- bis 6-lappig, was auf Affen zutrifft, aber nicht auf Menschen. Und bei der Blutbewegung im Herzen irrte er sich fundamental, weil er annahm, Blut sickere durch die Herzscheidewand von einer Kammer in die andere.
Und das Verrückte ist, die Irrtümer hielten sich bis ins 17. Jahrhundert. Weil Galens System so umfassend und in sich schlüssig war, hat über 1,5 Jahrtausende lang praktisch niemand widersprochen.
Oder besser gesagt, wer widersprach, wurde nicht gehört. Galens Autorität war so erdrückend, dass selbst offensichtliche Fehler nicht korrigiert wurden. Erst Andreas Vesalius hat 1543 in seinem Werk De Humani Corporis Fabrica systematisch nachgewiesen, dass Galens Beschreibungen an vielen Stellen nicht stimmen.
Aber was Galen richtig gemacht hat, und zwar brillant, das war die Synthese. Er hat Theorie und Praxis, Philosophie und Empirie zusammengeführt wie kein anderer vor ihm. Und seine Schriften, das waren keine trockenen Lehrbücher. Der Mann war polemisch, streitlustig, von sich selbst überzeugt. Das hat halt auch dazu beigetragen, dass seine Texte gelesen und kopiert wurden.
Neben Galen gibt es einen zweiten Bereich, in dem die Römer wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Und das ist die Militärmedizin. Das war im Grunde der erste organisierte Sanitätsdienst der Geschichte.
Die Legionen verfügten über eigene Lazarette, die sogenannten Valetudinaria. Und die waren nicht improvisiert. Das Valetudinarium von Vindonissa, dem heutigen Windisch in der Schweiz, war 4500 Quadratmeter groß. Die Zahl ist archäologisch gesichert. Dazu geschätzt 60 Krankenzimmer für bis zu 300 Soldaten. Gerechnet mit etwa 5 Betten pro Raum. Krankenzimmer beidseitig an einem Korridor um einen Innenhof angeordnet, in dem Heilkräuter angepflanzt wurden. Das Ganze zuerst in Holz, dann in Stein umgebaut.
Und in Novaesium, dem heutigen Neuss, wurde das erste Valetudinarium archäologisch nachgewiesen und als Militärlazarett identifiziert. Das war ein Durchbruch für die Medizingeschichte. Vermutlich Behandlungsräume, separate Krankensäle, Frischluftzufuhr durch die Steinbauweise, Wasserversorgung, Abwassersystem. In Vindonissa fand man chirurgische Instrumente, dazu Rückstände von Salben. Schriftliche Rezepturen sind dort allerdings nicht überliefert.
Und die Militärärzte sammelten dort eine Erfahrung in der Behandlung von Verletzungen, die es in der zivilen Medizin so nicht gab. Wundversorgung, Amputationstechniken, Knochenbrüche und Prävention. Bei der Anlage von Militärlagern achteten die Römer penibel auf hygienische Bedingungen. Sauberes Wasser, Entwässerung, Latrinen abseits der Unterkünfte. Das war keine Freundlichkeit, das war militärisches Kalkül. Ein kranker Soldat ist ein nutzloser Soldat.
Da zeigt sich der römische Pragmatismus in Reinform. Die Griechen haben die Theorie geliefert. Und die Römer haben ein System draus gemacht, das ein Imperium am Laufen hielt. Werfen wir mal einen Blick auf den medizinischen Alltag in der Antike. Also was passierte, wenn du als Patient zu einem antiken Arzt gingst? Und da fängt es schon bei der Diagnostik an. Die antiken Ärzte haben den Patienten wirklich gründlich beobachtet. Puls fühlen, Atmung beobachten, Hautfarbe beurteilen, die Anamnese aufnehmen, also die Krankengeschichte erfragen.
Und ein ganz zentrales Diagnosemittel war die Uroskopie, also die Untersuchung des Urins. Farbe, Konsistenz, Geruch, das alles wurde systematisch ausgewertet. Das klingt für uns vielleicht primitiv, aber die Methode blieb bis weit ins Mittelalter hinein das wichtigste diagnostische Hilfsmittel überhaupt. Das Harnglas war quasi das Stethoskop der Antike.
Und basierend auf den Beobachtungen stellten die Ärzte Diagnosen und wagten Prognosen. Die hippokratische Tradition legte da enormen Wert drauf. Nicht nur zu sagen, was der Patient hat, sondern auch vorherzusagen, wie der Verlauf sein wird. Wenn die Prognose stimmte, war das ein Qualitätsmerkmal für den Arzt.
Und wenn es dann an die Behandlung ging, wurde es richtig beeindruckend. In der Chirurgie waren die antiken Ärzte erstaunlich weit. Amputationen, Steinschnitte zur Entfernung von Blasensteinen, Trepanationen, also Schädelöffnungen, die hatten ein ganzes Arsenal an chirurgischen Instrumenten. Verschiedene Skalpelle, Zangen, Knochenhebel, Nadeln, Haken, spezielle Instrumente für Augenoperationen.
Und der vielleicht eindrücklichste Fund stammt aus Pompeji. Dort hat man ein Speculum Magnum Matrices ausgegraben. Ein gynäkologisches Untersuchungsinstrument, das in seiner Konstruktion modernen Spekulen verblüffend ähnelt. Ein Schraubmechanismus aus Bronze, der es erlaubte, das Instrument stufenlos zu öffnen. Das ist 79 nach Christus unter der Vulkanasche konserviert worden und sieht aus, als könnte es aus einem modernen Katalog stammen.
Und neben der Chirurgie spielte die Pharmakologie eine zentrale Rolle. Dioskurides, ein griechischer Arzt im römischen Dienst, verfasste im 1. Jahrhundert nach Christus sein Werk De Materia Medica mit Beschreibungen von über 600 Heilpflanzen und ihren Anwendungen. Das blieb bis ins 16. Jahrhundert das pharmakologische Standardwerk.
Dann gab es natürlich noch das Theriak, das angebliche Universalheilmittel. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ursprünglich im 2. Jahrhundert vor Christus als Gegenmittel gegen Schlangenbisse entwickelt, wurde es immer komplexer. Andromachos, der Leibarzt von Kaiser Nero, erweiterte die Rezeptur auf 64 Zutaten, darunter Wipernfleisch und Opium. Spätere Varianten hatten bis zu 70 oder 80 Bestandteile.
Und die Frage ist natürlich, hat das gewirkt? Die ehrliche Antwort ist, das Opium darin hat sicherlich Schmerzen gelindert und Symptome unterdrückt. Manche Kräuter hatten echte pharmakologische Wirkung. Aber als Universalheilmittel gegen alles, von Pest bis Kopfschmerz, war es natürlich Wunschdenken. Trotzdem wurde Theriak bis ins 19. Jahrhundert hergestellt und verschrieben.
Was die antiken Ärzte aber wirklich gut verstanden haben, war Prävention durch Lebensstil. Die Diätetik umfasste nicht nur Ernährungsempfehlungen, sondern auch Anweisungen zu Bewegung, Bädern, Schlaf. Und das wurde individuell angepasst, je nach Jahreszeit und Temperament des Patienten, basierend auf der Humoralpathologie.
Und da kommen wir zu den römischen Thermen, die den präventiven Ansatz in die Praxis umgesetzt haben. Das waren ja keine einfachen Badehäuser, das waren multifunktionale Großanlagen, offen für alle Bevölkerungsschichten. Man konnte dort baden, Sport treiben, sich massieren lassen, Geschäfte machen, sich unterhalten. Und technisch waren die hoch raffiniert. Die Hypokaustenheizung, ein Fußbodenheizungssystem, brachte die verschiedenen Räume auf unterschiedliche Temperaturen. Du durchliefst, das Frigidarium mit kaltem Wasser, dann das Tepidarium mit lauwarmem, dann das Caldarium mit heißem Wasser.
Und das ganze System dahinter war eine Ingenieursleistung. Die Aquädukte transportierten frisches Quellwasser über teils enorme Distanzen in die Städte. Die Quellen deuten darauf hin, dass die verfügbare Wassermenge pro Kopf in manchen römischen Städten erstaunlich hoch war. Für die damalige Zeit ein absolut außergewöhnliches Niveau an öffentlicher Versorgung.
Und das Abwasser wurde über die Cloaca Maxima abgeführt. Die begann als offener Kanal zur Entwässerung des Forum Romanum und entwickelte sich zu einem unterirdischen Abwassersystem, das die Abfälle der gesamten Stadt aufnahm und in den Tiber leitete. Ähnliche Systeme in vielen römischen Städten.
Was man aber auch sagen muss, die Wasserverteilung in den Städten erfolgte über Bleirohre. Und moderne Analysen zeigen, dass die Bleikonzentration im Wasser dadurch tatsächlich deutlich anstieg.
Die Frage war lange, ob das ein ernstes Gesundheitsproblem darstellte. Neuere Studien relativieren das allerdings. Die hohen Kalkgehalte im Wasser bildeten eine Schutzschicht in den Rohren, die die Bleiabgabe reduzierte. Es war also kein Massenphänomen chronischer Vergiftung, wie manche lange angenommen haben. Aber eine Belastung war es trotzdem, die Römer offenbar nicht als solche erkannten.
Und neben der Allgemeinmedizin entwickelten sich auch bemerkenswerte Spezialisierungen. In der Zahnmedizin zum Beispiel waren die Etrusker echte Pioniere. Archäologische Funde aus etruskischen Gräbern, 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus, zeigen Zahnprothesen aus Golddrähten und Goldbändern. Die haben wackelige Zähne stabilisiert, Lücken mit Ersatzzähnen aus Elfenbein oder Knochen gefüllt und das Ganze mit goldenen Brücken befestigt.
Und Hippokrates empfahl schon das regelmäßige Reinigen der Zähne. Archäologisch belegt sind Zahnstocher, Kaustäbchen, auch Reinigen mit Tüchern oder Pulvern. Aber borstenbasierte Zahnbürsten, die gab es in der Antike noch nicht.
Und in der Augenheilkunde wurde eine Technik entwickelt, die bis heute bekannt ist, das Starrstechen. Eine frühe Form der Kataraktoperation. Da wurde die getrübte Augenlinse mit einer Nadel in den Glaskörper des Auges gedrückt. Klingt brachial, funktionierte aber tatsächlich. Zumindest teilweise. Die Technik wurde noch bis ins 18. Jahrhundert angewandt.
Und dann Soranos von Ephesos, 2. Jahrhundert nach Christus. Der verfasste ein umfassendes Werk zur Gynäkologie und Geburtshilfe, beschrieb verschiedene Geburtspositionen, empfahl eine schonende Behandlung der Gebärenden. Bei komplizierten Geburten gab es Haken und spezielle Instrumente, allerdings primär für tragische Notfälle, wenn das Kind nicht mehr lebte.
Die eigentliche Geburtszange, die auch das Kind schützt, kam erst im 17. Jahrhundert auf, entwickelt von der Familie Chamberlain. Übrigens als streng gehütetes Familiengeheimnis.
Also von Zahnheilkunde über Augenchirurgie bis Geburtshilfe, die antike Medizin war wesentlich differenzierter, als man oft annimmt.
Trotz all der medizinischen Fortschritte, die wir besprochen haben, es gab ein Problem, gegen das die antike Medizin letztlich machtlos war. Epidemien.
Die verheerendste war die Antoninische Pest, die ab 165 nach Christus das Römische Reich heimsuchte. Eingeschleppt von Soldaten, die aus dem Partherkrieg zurückkehrten, breitete sie sich über das gesamte Imperium aus und wütete fast 25 Jahre lang.
Und die Ausmaße waren enorm. Schätzungen gehen von 7 bis 10 Millionen Toten aus. In Rom selbst starben laut dem Historiker Cassius Dio zeitweise 2000 Menschen am Tag. Galen, der die Seuche in Rom miterlebte, beschrieb die Symptome detailliert. Hohes Fieber, Durchfall, Rachenentzündung und ab dem 9. Krankheitstag ein pustulöser Hautausschlag, rote und schwarze Bläschen auf der Haut.
Und basierend auf den Symptombeschreibungen geht die heutige Forschung davon aus, dass es sich sehr wahrscheinlich um Pocken handelte, nicht um Masern, wie manchmal vermutet wird. Der Hautausschlag, den Galen beschreibt, passt zum Verlauf einer Pockeninfektion.
Was die Seuchenbekämpfung angeht, da griffen die Römer auf eine Mischung aus religiösen Ritualen und erstaunlich pragmatischen Maßnahmen zurück. Isolation von Kranken. Verbrennung von Kleidung und Gegenständen Verstorbener. Im Grunde instinktive Quarantänemaßnahmen. Ohne zu wissen, warum sie funktionierten.
Denn Mikroorganismen als Krankheitserreger, das Konzept gab's.
Schlicht nicht. Und das war die fundamentale Grenze der antiken Medizin. Man konnte beobachten, dokumentieren, Muster erkennen. Aber ohne Mikroskop, ohne Kenntnis von Bakterien und Viren, blieb die eigentliche Ursache von Infektionskrankheiten verborgen. Da halfen auch die besten Beobachtungsmethoden der hippokratischen Tradition nicht weiter.
Und dann kommt eine Frage, die mich persönlich immer fasziniert hat. Wie hat das ganze Wissen überhaupt die Jahrhunderte überdauert? Denn der Weg war alles andere als geradlinig. Mit dem Zerfall des Weströmischen Reiches ging in Europa ein Großteil der Infrastruktur verloren, die das Wissen trug. Bibliotheken, Schulen, Übersetzungswerkstätten.
Da muss man unbedingt einen Zwischenschritt erwähnen, der oft unterschätzt wird. Die arabische Welt. Gelehrte wie Hunayn ibn Ishaq übersetzten im 9. Jahrhundert systematisch griechische Texte ins Arabische. Aber die arabischen Gelehrten haben nicht nur übersetzt. Sie haben eigenständig weiterentwickelt,
Rhazes im 10. Jahrhundert überprüfte galenische Theorien durch eigene Experimente und fand Fehler. Und Ibn Sina, im Westen als Avicenna bekannt, schuf mit seinem Kanon der Medizin im 11. Jahrhundert ein Werk, das Hippokrates und Galen zusammenführte. Aber durch eigene klinische Beobachtungen und philosophische Systematik weit über die Vorlagen hinausging.
Und der Kanon wurde dann bis weit ins 17. Jahrhundert hinein an europäischen Universitäten als Standardlehrbuch verwendet. Das war kein antikes Original. Das war eine arabische Synthese.
Und der Rückweg nach Europa führte über Toledo, wo im 12. Jahrhundert Übersetzerschulen arbeiteten. Jüdische, christliche und muslimische Gelehrte gemeinsam. Und über Süditalien, die Schule von Salerno, die als erste europäische Medizinschule arabisch-griechisches Wissen wieder in den lateinischen Kulturkreis brachte.
Und erst auf der Grundlage konnte dann die Renaissance passieren. Humanistische Gelehrte verglichen die lateinischen Übersetzungen mit den griechischen Originalen und stellten fest, dass Jahrhunderte der Überlieferung auch Fehler produziert hatten. Die kritische Auseinandersetzung, das Hinterfragen von Autoritäten, das ebnete den Weg für Leute wie Vesalius, der Galens Anatomie korrigierte.
Und wenn wir uns fragen, was von all dem heute noch geblieben ist, dann ist die Antwort erstaunlich viel. Der Hippokratische Eid in modifizierter Form als Genfer Deklaration ist bis heute Teil der ärztlichen Ausbildung. Die Methode der genauen Krankenbeobachtung, die in Kos ihren Anfang nahm, ist Grundlage der klinischen Medizin. Und ganz konkret? Aspirin basiert auf Salicin aus Weidenrinde. Und die schmerzlindernde Wirkung der Weide war schon in der Antike bekannt.
Und gleichzeitig muss man die Grenzen sehen. Die Vier-Säfte-Lehre hat über 2000 Jahre die Medizin dominiert. Und dabei auch blockiert. Der Aderlass hat wohl mehr geschadet als genutzt. Galens Irrtümer wurden zur unantastbaren Wahrheit erklärt. Die antike Medizin war ein enormer Anfang. Aber eben nur das.
Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion, dass Wissen nie fertig ist, dass jede Generation auf den Schultern der vorherigen steht und trotzdem bereit sein muss, deren Irrtümer zu korrigieren. Von Mesopotamien über Hippokrates und Galen bis zur modernen Medizin, das ist letztlich eine Geschichte des Hinterfragens.
Und damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Es war ein weiter Bogen. Von mesopotamischen Gebeten über griechische Tempel und alexandrinische Seziertische bis zu den römischen Lazaretten. Wir hoffen, der Ritt durch 2,5 Jahrtausende Medizingeschichte hat euch gefallen.
Und wenn euch das Thema Antike genauso fesselt wie uns, dann schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei oder stöbert im Blog. Da findet ihr noch jede Menge Themen rund um die griechisch-römische Welt und darüber hinaus.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.